Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Der deutsche Herbst, der meint ja meistens die Zeit der RAF-Anschläge. Wir sind im Jahr 1977, Höhepunkt der Auseinandersetzung zwischen RAF und dem deutschen Staat. Die Bilder dazu sind unter anderem heute noch so präsent, weil das Thema eben popkulturell weiterhin so präsent ist. Es gibt zum Beispiel viele, viele Spielfilme zu dem Thema. Weniger gibt es da zum deutschen Herbst 1991, über den Begriff sprechen wir gleich, oder auch den Baseballschlägerjahren, also dieser Welle rechter Gewalt Anfang der 90er Jahre, die sind eben weniger popkulturell dargestellt. Eins der wenigen Beispiele ist der Episodenfilm Neues Deutschland aus dem Jahr 1993. Klingt so.
Tausendmal gesehen, Simon.
Wo denn?
Tausendmal.
Ich wüsste nicht wo. Ist die Subjektive eines Gehetzten, die Perspektive des Opfers.
Sensationsmache, Simon. Ausgelutschte Bilder.
Realität, Mona.
Klebrige Manipulation, weiter nicht.
Alles, was emotionell ist, lässt du einfach nicht an dich ran. Was weißt du, wie sich ein Vietnamese fühlt, wenn
Natürlich. Jetzt kommt wieder deine verdammte Selbstmitleidskiste, wie immer.
Was hat das mit mir zu tun?
Das war ein Ausschnitt aus dem Episodenfilm Neues Deutschland von Dani Levy von 1993. Aber warum ist das eigentlich so ein seltenes Beispiel für popkulturelle Auseinandersetzungen mit der Welle rechter Gewalt in den 90ern? Wie ist das Verhältnis von rechter Gewalt und Popkultur? Für diese Fragen habe ich mir Besuch eingeladen. Und zwar den Historiker Janosch Stoiber von der Universität Halle-Wittenberg und die Schriftstellerin und Musikerin Manja Prekels, die sich beide auf unterschiedliche Weise mit diesem Thema beschäftigen. Hallo.
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 Herr Stoiber, fangen wir doch mal mit Ihnen an, weil wir damit einen wichtigen Begriff klären können, den ich eben schon genannt habe. Sie haben gerade für die Zeitschrift aus Politik und Zeitgeschichte ein Essay geschrieben mit dem Titel Der deutsche Herbst 1991. Was steckt dahinter? Wieso deutscher Herbst?
Naja, das ist ein Begriff, der in der Zeit geprägt wird. Also es ist nicht mein oder nicht unser Begriff, also den Text habe ich zusammengeschrieben mit Till Kößler und der beschäftigt sich eben mit der Eskalation rechter Gewalt, die im September 91 nach dem Pogrom in Hoyerswerda einsetzt. Also wo es eben zu tagelangen Angriffen auf die Unterkünfte von Geflüchteten und Arbeitsmigrantinnen kommt. Und mit Hoyerswerda ändert sich etwas. Also rechte Gewalt hat es natürlich auch vorher schon gegeben in beiden Deutschlands. Aber das tagelange Geschehen von Hoyerswerda fesselt das Interesse der Medien in neuer Weise. Und vor allem berichten jetzt praktisch live von rechter Gewalt und eben nicht im Nachhinein. Und das schreibt Hoyerswerda in unsere Erinnerung ein oder macht es auch damals schon zum Sinnbild für rechte rassistische Gewalt. Es zieht aber eben eine Welle an Nachahmungstaten nach sich und die einfach erstaunlich hoch ist. Und erstaunlich ist eben, also dass wir sie so gar nicht mehr erinnern. Also Anfang 1991 registrieren offizielle Statistiken so ungefähr 30 fremdenfeindliche Gewalttaten, wie es da heißt. Im September sind es dann 220, im Oktober 490 Gewalttaten. Und allein den Oktober sind das dann 150 Brandanschläge auf Flüchtlingsheime, also 5 pro Tag. Und diese Gewaltwelle, die so plötzlich eskaliert, überrascht die Menschen damals eben und sie fangen an, davon nach Begriffen zu suchen. Und dann, soweit wir das bisher rekonstruieren können, ist es dann Stefan Hermelin, der Schriftsteller aus der DDR, der am 4. Oktober 1991 eben das erste Mal vom deutschen Herbst 1991 spricht.
Aber trotzdem ist dieser Begriff uns ja nicht so präsent wie zum Beispiel, also wie eben der deutsche Herbst 1977. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass diese damaligen Debatten und Berichte heute weniger präsent sind?
Naja, dass der Begriff nicht so präsent liegt, liegt glaube ich daran, dass der Herbst 1977 ja sowas wie ein Ende ist. Also die RAF gibt es natürlich danach auch noch weiter, aber die Hauptgeschichte ihres Terrors ist damit eben geschrieben. Und der Herbst 91 ist ein Anfang. Also die Welle flacht zwar dann im Dezember und im Frühjahr 92 wieder etwas ab, aber dann beginnt eben mit dem Pogrom in Rostock 1992 dann ein zweiter Herbst mit einer noch höheren Welle. Und das verschwimmt im Nachhinein eben zu so einem gemeinsamen Ereignis. Also es ist ja schon so, dass es eine Erinnerung daran gibt, die sich eben vor allem an zentralen oder an großen, zumindest als groß wahrgenommenen Anschlägen kristallisiert, also Hoyerswerda, Rostock, Mölln und Solingen. Aber im Nachhinein wird das eben zu einem gemeinsamen Ereignis und dieser besondere Moment, der im Herbst 91 liegt, der geht verloren. Und was wir in dem Aufsatz machen, ist letztlich ein Plädoyer dafür zu sagen, dass es sich lohnt, auch nochmal genauer hinzuschauen. Also was macht diesen Moment eigentlich aus? Vor allem mit Blick darauf, wie prägt er dieses vereinigte Deutschland?
Frau Prekels, Sie haben mit Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß, einen Bestseller über Ihre Jugend in Brandenburg geschrieben, die Anfang der 90er stark geprägt war, auch von eben rechter Gewalt, von Neonazis. Erinnern Sie sich an den deutschen Herbst 1991 und wenn ja, wie?
Auf jeden Fall erinnere ich mich sehr gut daran. Und ich glaube, wer das erlebt hat, betroffen war von dieser Welle der Gewalt, der hat das auch nicht vergessen können. Tatsächlich, da bin ich bei dem Kollegen, war das eine Aufeinanderfolge von immer weiter eskalierenden Momenten. Man dachte schon, Hoyerswerda wäre jetzt ganz schrecklich und furchteinflößend, aber es hat sich ja im Prinzip in so einer Popwelle dann tatsächlich in dem Moment im ganzen Land verbreitet, Ost wie West. Und auf den Schulhöfen war es plötzlich ja nicht nur Pop und sexy dazu zu gehören zu den rechtsradikalen Schlägern, sondern das war dann halt auch die neue, ja, dominierende Jugendkultur, wenn man so will. Also das habe ich sehr gut in Erinnerung.
Seit ein paar Jahren gibt es ja diesen Begriff Baseballschlägerjahre. Der verweist eben auf diese, wie Sie sagen, Allgegenwärtigkeit von rechter Gewalt im Alltag. Passt dieser Begriff zu Ihren Erinnerungen?
Ja, das sind so Bilder. Also klar, die Baseballschläger, wer sie gesehen hat und wohin wegrannte, der hat hier auch weiter präsent. Aber ich finde das eigentlich nicht so ein... Also ich finde es super, dass unter diesem Hashtag jetzt so viele Leute geredet haben und so viel erinnert wurde. Also dass da was losgetreten wurde, ist ja nur zu begrüßen. Aber tatsächlich ist es... ein Runterbrechen des Rechtsradikalen auf so diesen klassischen Baseballschläger schwingenden Alpha-Männchens, das ist zu wenig. Das war damals viel mehr, viel vielschichtiger und vollzieht sich ja bis heute als ein Durchdringen der Gesellschaft in all ihre Poren.
Sprechen wir gleich auch noch ein bisschen drüber, über diese Reduzierung von Nazis auf eben Skinheads und Baseballschläger. Aber erst nochmal zurück zur Geschichte. Sie als Historiker, Herr Stoiber, was macht das für Sie für einen Unterschied? Deutscher Herbst 1991 versus Baseballschlägerjahre?
Na, ich würde sagen, es ist letztlich eine Frage der Perspektive. Also wie eng oder wie breit stellt man sie? Mhm. Und ich würde sagen, in den letzten Jahren ist ja eine ganze Reihe in Bewegung geraten in Erinnerung an rechter Gewalt, was natürlich total gut ist. Was halt eben bisher stark dominiert wird von so einer sehr langfristigen Perspektive. Also auch die Baseballschlägerjahre umfassen ja einen sehr langen Zeitraum, irgendwie seit der Wende bis in die frühen 2000er. Und überhaupt ist das Interesse im Erinnern gerade darauf ausgerichtet, lange Kontinuitäten zu sehen. Also deutlich zu machen und zu betonen, rechte Gewalt ist kein neues Phänomen, das sind keine Einzeltaten, sondern es hat eine lange Kontinuität, die weit zurückgeht. Und wenn man sich die Bücher anguckt, die dazu erscheinen, dann geht das mindestens zurück, also bis zu den Anfängen von der Bundesrepublik. Manchmal wird es aber auch noch viel länger gezogen, also bis in die Jahre nach dem Ersten Weltkrieg und so weiter. Und das macht natürlich auch einen total wichtigen Punkt. Also das stimmt, das ist ein Problem, mit dem wir nicht erst jetzt konfrontiert sind und was es auch schon lange gibt. Aber in dieser Perspektive geht eben die Frage, was konkrete Entwicklungen rechter Gewalt sind, wie die sich verändert, was Momente sind, an denen was passiert, an denen auch Gesellschaft darauf reagiert. Das geht dabei verloren. Und ich würde sagen, das Interessante an diesen Verwendungen, an dem Begriff Deutscher Herbst 91, ist, dass es den Fokus nicht nur auf diese Gewaltexplosion legt, sondern eben auch gerade auf die Frage, wie die Gesellschaft darauf reagiert hat. Ja, das ist ja ein Erfahrungsbegriff. Also in dem drückt sich ein Erschrecken aus, was damals wahrgenommen wird. Und was eben gerade daher kommt, dass diese Gewaltwelle zufällig genau in dem Moment stattfindet, wo man am 3. Oktober 1991 das erste Mal den Tag der Deutschen Einheit begeht. Und eigentlich sich vorgenommen hat, jetzt dieses Land zu feiern und zurückzuschauen und stolz darauf zu sein, wie man dieses geeinte Deutschland in Europa geschaffen hat und so weiter. Und plötzlich ist man mit einem ganz anderen Phänomen konfrontiert, nämlich mit einer Gewaltwelle, die man nicht vorhergesehen hat, auf die man auch nicht weiß, wie man reagieren soll. Diese Erfahrung, das hat was Produktives, das auch im Blick zu behalten und zu verstehen. Es gibt eben auch eine Geschichte der Reaktion auf rechter Gewalt, die weitgehend vergessen ist, die untergeht, aus der man aber, glaube ich, auch eine ganze Menge lernen kann.
Frau Preikels, ich habe Sie gerade ganz viel nicken sehen. Würden Sie dem zustimmen?
Ja, unbedingt. Denn tatsächlich ist ein Faktor, den wir damals, also ich denke, also da rede ich einfach mal von mir ganz subjektiv, den ich damals die ganze Zeit vor Augen hatte, war, dass niemand half, ja, also dass einfach keine Polizei kommt, dass Mörder straffrei davonkommen. Also das war einfach, das macht ja eben auch diesen deutschen Herbst, wenn man ihn so benennen will, diese Jahre 91, 92 zu so einer brutalen Zeit, die Spuren hinterlassen hat, definitiv. Und das Ausbleiben von Hilfe, Unterstützung, die Ohnmacht, beziehungsweise, glaube ich, auch ganz wichtiger Punkt, Scham besetzt und viel zu wenig besprochen, das Mitmachen und Mitklatschen. Die Spitze des Eisbergs haben wir, wenn der Molly ins Haus fliegt, wenn Menschen fliehen müssen, um ihr Leben fürchten. Aber all die Menschen, die an den Gardinen standen und innerlich ein bisschen mitklatschten oder draußen davor standen und mitgebrüllt haben, also dieses Mitgerissenwerden von so einer ganz schauerlichen Gewaltwelle und mit Angstlos gepaart. Ich glaube, das ist viel zu wenig besprochen und miteinander erinnert.
Deutscher Herbst 1991 oder doch Baseballschlägerjahre. Unter dem Hashtag haben ja vor allem in den letzten Jahren viele ihre Erfahrungen geteilt über eben diese Zeit der frühen 90er, die rechte Gewalt dieser Zeit. Sprechen wir jetzt mit dem Historiker Jana Stoiber und der Autorin und Musikerin Maya Preckels. Ich habe ja jetzt vorhin angekündigt, wir fragen hier vor allem nach der popkulturellen Auseinandersetzung mit dieser Zeit. Also es geht nicht nur um die Zeithistorie, sondern es soll gerade um Popkultur gehen. Und um das mal einzufangen, wenn der Rechtsextremismus 91 also so dominant war, um nicht zu sagen populär, dann kann man das ja auch unter Popkultur fassen, oder? Oder was wäre da der Unterschied zwischen Jugend und Popkultur? Frage an Sie beide.
Naja, ich würde sagen, das artikuliert sich nicht so stark praktisch in den klassischen Kulturformen. Also im Fernsehen, Schriftsteller und so weiter. Also in der Musik schon. Also es gibt natürlich einen starken Rechtsrock in der Zeit, der auch ganz wichtig ist für die Entstehung dieser rechten Jugendkulturen oder für das Aufrechterhalten, Vorantreiben, für die Attraktivität, die sie hat. Das sind halt Jugendkulturen, die in den 80er Jahren entstehen und die sich stützen eben auf eine starke Maskulinität und auf Gewalt als Habitus. Und die werden von der Extremrechte umworben und so richtig politisiert sind die gar nicht. Es ist eben mehr eine allgemeine Haltung, die man entwickelt, die gar nicht unbedingt immer jetzt in sowas wie konkrete politische Motive übersetzt werden kann. Also wenn man diese in den Vernehmungen mit Jugendlichen, die dann Flüchtlingsheime angezündet haben oder so, ist ganz häufig so, dass die sagen, also sowas sagen wie, dass sie die Ausländer raushaben wollen, aber das nicht genauer beschreiben können und ansonsten solche Sachen geäußert werden, wie, dass man Aufmerksamkeit finden sollte, dass das mal in den Medien stehen wollte, was ganz wichtig ist. Also Medien lernen im Nachhinein aus den frühen 90er Jahren auch ganz stark und man kann eben sehen, dass diese Wellen, die da ausgelöst werden, dass die eben vor allem durch Medienberichterstattung getragen sind. Insofern ist das natürlich auch ein mediales und kulturelles Phänomen.
So viel zur historischen Einordnung, jetzt mal aus der Innensicht. Frau Preckels, Sie haben gerade schon erzählt, Sie haben das selber auf dem Schulhof miterlebt, dass das eben die dominante Jugendkultur war. War es damit auch die dominante Popkultur?
Na zumindest, also wenn ich von den Kleinstadtdiskotheken ausgehe, ja, tatsächlich waren das besetzte Orte. Popkultur im Sinne von, wo hängen die Coolen rum, wer sind die Coolen? Ja, wo ist die Eisdiele, wie verbringen wir den Sommer, an welchen Stränden? Und das war dann die dominierende Jugendkultur jener Tage und tatsächlich auch gerade dieser Nimbus des Unangreifbaren, der sich dann ja so auch breit machte, weil es passiert ja wirklich nichts. Es wurden kaum Leute zur Verantwortung gezogen über einen ganz langen Zeitraum. Und das spüre ich heute noch, wenn ich mit Schülerinnen und Schülern in Kontakt bin, dass da so ein Heldenstatus, sich ein ganz merkwürdiger, das waren damals noch Zeiten, das waren Typen, die durften machen, was sie wollten. Also ich fürchte schon, dass ich da Underground-Helden daraus tatsächlich heute hervorgegangen sind.
Ja, hilft es vielleicht, wenn man das einfach so klar als rechte Popkultur anerkennt? Also bietet das neue Erklärmuster?
Nee, ich würde sagen, eigentlich wird das in der Zeit so interpretiert. Nur nicht halt unter dem Schlagwort Popkultur, sondern als Jugendgewalt. Ja. Also das ist ja das, also wenn man verstehen will, warum uns das nicht so präsent ist oder so, glaube ich, muss man verstehen, wie in der Zeit darüber gesprochen worden ist. Und das Interessante ist eben, dass diese Gewalt gar nicht so sehr als ein politisches Problem wahrgenommen wird in der Zeit. Also natürlich als ein Problem, dass sich Politik kümmern muss und so, aber nicht eins, was durch Politik getrieben ist, sondern eben als jugendliches Protestverhalten interpretiert wird. Und damit ist dieses ganze Problem eben schon in den 80er Jahren in der Bundesrepublik entsteht das, ist erstmal gar nicht im Feld verortet, in dem politischen Feld, wo wir es hinlegen würden, also im Bereich von Sicherheitspolitik und so weiter, sondern eigentlich sind es erstmal Jugendarbeiter, Lehrer, Pädagogen und so weiter, die sich darum kümmern. Und auch die prägenden Stimmen der öffentlichen Debatte sind am Anfang eben Jugendforscher. Und es dauert bis in Ende 1992, vor allem nach Mölln ändert sich das, dass der Staat sich praktisch besinnt, dass er auch ein Sicherheitsinstrumentarium hat, mit dem er vorgehen kann. Also dass er, also nach Mölln werden das erste Mal Ermittlungen durch den Bundesanwalt geführt wegen Terror. Und danach gibt es dann Verbote von Organisationen und Indizierung von Musik, Rechtsmusik und so weiter. Also da ändert sich das Vorgehen damit. Aber trotzdem bleibt das eine ganz, ganz entscheidende Wahrnehmung, dass man sich eigentlich mit Jugendlichen zu tun hat. Jugendliche, die selber Probleme haben, um die man sich kümmern muss.
Also für mich trennt sich das ja damals ganz klar in die Betroffenen und die Ausführenden sozusagen. Mhm. Und das sind natürlich ganz radikal verschiedene Haltungen, die dahinter stehen und verschiedene Arten des Verdrängens oder des Kampfs um Erinnerungen. Ja. Mhm. Da läuft sehr viel bis heute noch unter diesem Deckmantel. Das waren damals, es ging uns schlecht. Ja, wir waren eine betroffene Generation wir waren Wendeverlierer. Mhm. Das läuft, aber es werden zum Glück ja auch immer lauter diejenigen, die sagen, halt, stopp, nein, man konnte sich entscheiden. Es ist immer eine Entscheidung. Mhm. Und auch in dieser Zeit war es vielleicht eine stärker umtoste Entscheidung als vielleicht zu anderen Zeiten, in denen weniger gesellschaftlicher Furor herrscht. Aber tatsächlich, es sind Entscheidungen. Und das finde ich, würde ich unbedingt stark machen. Also gerade auch in dieser Erinnerung jetzt. Und auch das dabei gewesen sein und zugeschaut haben und die eigenen Kinder nicht davon abgehalten haben, sagen wir mal, einen obdachlosen Menschen, der eben noch der Nachbar war, der eben noch einen Namen hatte, den plötzlich also wie ein Stück, wie ein Material getreten zu haben, als wäre der kein Mensch, die Entmenschlichung, diese ganze Dimension der Gewalt, die ja wirklich im Prinzip hätte jedes Gespräch bestimmen müssen, wurde aber aus jedem Gespräch kategorisch ausgeblendet.
Ja.
Und das macht was. Und das ist bis heute da. Und das ist auch eine Sache damit. Und dann leben wir auch in Deutschland mit dieser Geschichte des Verdrängens und Verleugnens. Mhm. Und wenn es um die Wurst geht, dann ist ganz klar, wo der Feind steht und wo nicht. Also ich finde das super spannend, dass da jetzt geforscht und so ruhig und besonnen sich die Daten und Fakten angeschaut werden. Mhm. Merke aber, meine eigene Betroffenheit ist doch immer noch schwer auszublenden.
Nachdem wir uns jetzt irgendwie so ganz viel mit der popkulturellen Auseinandersetzung beschäftigt haben, vielleicht zum Abschluss auch nochmal eine Henne-Ei-Frage, die ja vielleicht auch zur Lösung beitragen kann. Gibt's jetzt weniger Erinnerung und auch Verständnis vom Handeln gegen Rechtsextremismus, weil diese medialen Bilder fehlen? Oder gibt's auf der anderen Seite weniger Bilder, weil die Erinnerung und das politische Handeln verdrängt werden?
Letzteres. Da bin ich sehr eindeutig. Tatsächlich, das Verdrängen ist ja riesengroß und geht immer weiter. Jetzt gerade haben wir gerade eben das Auffliegen einer rechtsterroristischen Vereinigung mit ganz merkwürdigen Melange aus Verschwörungstheoretikern, Reichsbürgern, Neonazis. Mhm. Und ich habe seit Tagen führe ich Gespräche, die laufen Abwehr in eine Abwehr hinein. Mhm. Die machen die Leute lächerlich. Was sind denn das für Clowns?
Ja.
Es wird klein gemacht, es wird die ganze Zeit verleugnet, was da wirklich geschieht und wie hochbrisant und gefährlich das ist.
Ich finde ja gerade, dass man an der aktuellen Diskussion um Klima-RAF und so weiter sehen kann, dass einfach starke Erinnerungsbilder jetzt auch nicht garantieren, dass mit dem Thema verantwortungsvoll umgegangen wird. Mhm. Ich finde eher ganz faszinierend,
Frau Prekels nickt.
Wie eigentlich in den letzten 10 Jahren eben von unten, also durch Betroffene und Leute, die sich vor Ort solchen konkreten Gewalttaten angenommen haben in der Erinnerung daran, wie da der Zeit was wächst. Also eine Erinnerungskultur, die langsam entsteht, die sich jetzt dann zum 30. Jahrestag des Mauerfalls und der Wende eben auch zunehmend in die Medien vorgeschaltet hat, also mit dem Baseballschlägerjahr, aber auch mit einer ganzen Reihe an wirklich tollen Romanen, die gerade dazu entstanden sind. Vor allem eben zu Ostdeutschland, zur Gewalt im Westen gibt es das noch weniger, aber das wird sicher auch kommen. Und ich finde, die eigentliche Frage ist, mehr schafft diese Erinnerung den Sprung dahin, wo sie hingehört, nämlich auf die Hauptbühne, würde ich sagen. Also schafft sie es, zum Teil der Geschichte dieses Landes zu werden.
Ja, was soll ich sagen, da bin ich d'accord. Also raus aus dieser Nische, raus aus der Ecke, ein spezielles Problemfeld zu beackern, da kommt man sich auch als Protagonistin auf Dauer recht abgeschoben vor. Und die Debatte gehört in die Mitte, auf den Tisch bei allen.
Wie wird die Welle rechter Gewalt Anfang der 90er popkulturell verhandelt und auch unter welchen Begriffen? Und was hat das mit unserem Erinnern und auch mit dem Umgang mit aktueller rechter Gewalt zu tun? Habe ich darüber gesprochen mit dem Historiker Janosch Stoiber und der Schriftstellerin Manja Prekels. Vielen Dank.
Danke.
Danke auch.